Willkommen bei Stadt, Werk, Fluss, dem Podcast der Stadtwerke Tübingen. Schau mit uns hinter die Kulissen, erlebe spannende Einblicke und aktuelle Geschichten. Viel Spaß beim Hören.
Mein Name ist Birgit Krämer und ich möchte mit euch mal wieder einen Blick in die Geschichte werfen, auf das Tübingen der Nachkriegszeit. In diesem Jahr 2025 wurde ja oft daran erinnert, an das Ende des Zweiten Weltkriegs vor 80 Jahren und an die Befreiung vom Naziterror. Umso erschütternder finde ich, da die Nachrichten heute wieder voll von Kriegsereignissen sind. In der Ukraine fordern die Angriffe Russlands viele Opfer und treffen immer wieder Versorgungsinfrastruktur. Die Stadtwerke Tübingen haben schon Trafos, Busse und technisches Equipment für Krankenhäuser dort gespendet. Für mich lag die Frage nahe, was haben damals der Zweite Weltkrieg und die Nachkriegszeit für die Stadtwerke hier bedeutet? Und so geht es diesmal um Versorgungsnot und Sabotage, Kohlediebe und Zwangsarbeiter und um ein Schwimmbad nur für die Besatzer. Ganz andere Zeiten. Ein schweres Thema ist das. Doch keine Sorge, ich gebe hier nur einen Überblick ohne Anspruch auf Vollständigkeit und schildere euch ein paar Ereignisse, die ich besonders spannend finde. Bilder und Quellen dazu findet ihr im Blog. Also, Spot an. Es ist der 28. April 1945. Ein Ingenieur und eine Handvoll Arbeiter machen sich am Neckarufer am Fuß des Schlossbergs zu schaffen. Im Hintergrund, das Gewehr im Anschlag, vier französische Soldaten. Die Alleenbrücke liegt in Trümmern. Ein Sprengsatz hat sie zerstört und mit ihr eine lebenswichtige Hauptwasserleitung. Kein Wasser mehr für die Kliniken und Lazarette. Ein Fall von Sabotage? Oberingenieur Rudolf Graf, Interims-Stadtwerkechef, ist von den Besatzern als Geisel genommen worden. Tagelang begleiten ihn Wachsoldaten, bis er das Wasser wieder zum Laufen bringt, mit einer provisorischen Leitung aus Feuerwehrschläuchen. Aufatmen in weiten Teilen der Stadt. Treten wir einen Schritt zurück und schauen an, wie es 1945 in Tübingen war. Da erreichte der Krieg auch die Garnisons- und Lazarettstadt, wo rund 7000 Verwundete gepflegt wurden. 95 Mal gab es hier Fliegeralarm. Dass Tübingen haarscharf einem großen Luftangriff entging, verdankte es dem mutigen Einsatz des Sanitätsarztes Theodor Dobler. Die Kriegsschäden blieben zum Glück überschaubar, doch es gab einige und die betrafen wichtige Versorgungseinrichtungen. Sprengbomben trafen im Januar das Neckarwerk samt Kanalmauer und Stauwehr. Das Wasser floss ab, Stromerzeugung war nicht mehr möglich. Und übrigens, wer in dieser Zeit von der Neckarbrücke hinab ins flache Wasser schaute, konnte dort eine Unzahl von Parteiabzeichen und sonstigen nationalsozialistischen Emblemen sehen, die die Leute im Neckar entsorgt hatten. Am 17. April 1945 wurde das Gebiet zwischen dem Neckar, dem Güterbahnhof und der Kaserne an der Reutlinger Straße bombardiert. Einige Hauptversorgungsleitungen waren getroffen, ebenso das Pumpwerk in der Au. Es kam zum Totalausfall der Gasversorgung, zu Wassermangel und Stromausfällen, zu Chaos und Plünderungen der Züge am Güterbahnhof. Dem letzten Führererlass, Nero-Befehl, folgend, befahlen die Militärs, die Brücken und andere Infrastruktur zu zerstören, bevor sie die Verteidigung aufgaben. Glücklicherweise blieb die zentrale Eberhardsbrücke verschont. Am 19. April 1945 marschierten französische Truppen in Tübingen ein. Am Rathaus wurde die Trikolore gehisst. Der Krieg war vorbei und es herrschte Not. Hunger, Hamstern, Lebensmittelkarten und Warentausch prägten die Tage. Es mangelte auch an Wohnraum. 5000 französische Soldaten und Zivilisten zogen in Kasernen und in beschlagnahmte Wohnungen ein. Dazu kamen Evakuierte. Die Stadt war überfüllt. Strom gab es zuerst keinen, dann war er rationiert. Nur die Kliniken und Lazarette durften ihn zum Kochen verwenden. Die Menschen sammelten Tannenzapfen und Kleinholz, die sie in ihren Herden verfeuerten. Nach der Sprengung der Alleenbrücke waren ganze Stadtteile ohne Trinkwasser. Dann kam es zu der eingangs geschilderten Szene mit dem Ingenieur Graf und den Feuerwehrschläuchen. Dank seiner Improvisationskunst gewann er das Vertrauen der Besatzer und bekam daraufhin Material gestellt, um das kaputte Neckarwerk zu reparieren. Die Franzosen rechneten Graf hoch an, dass er den Befehl zur Sprengung des zweiten Wasserkraftwerks in der Rappenberghalde nicht ausgeführt hatte. Rudolf Graf, der Parteimitglied gewesen war, wurde rehabilitiert. In den Nachkriegsjahren fehlten Material, Geräte und Fachkräfte. Nur 31 Stadtwerkebeschäftigte von 85 vor dem Krieg mühten sich, die Energie- und Wasserversorgung aufrechtzuerhalten. Andere waren gefallen, in Gefangenschaft oder im Zuge der Entnazifizierung entlassen worden. Die Franzosen führten ein strenges Regiment. Industrieanlagen und Maschinen wurden demontiert, auch in Frankreich herrschte Not. Die Militärregierung machte Bestandsaufnahme und stellte schwere Schäden am Tübinger Gaswerk fest. Es produzierte Gas aus Steinkohle. Nach notdürftigen Reparaturen konnte es bald wieder anlaufen, doch Gas gab es höchstens für 4 Stunden am Tag. Wer mehr Gas oder Kohle verbrauchte als erlaubt, musste mit hohen Geldstrafen rechnen. Und der Direktor der Stadtwerke wurde wegen Fehlbeständen sogar inhaftiert. 120 Tonnen Kohle verschwunden, das musste Hermann Appel im Mai 1946 melden. Der technische Direktor, seit kurzem erst zurück aus der Kriegsgefangenschaft, kam in Erklärungsnot. Hatte man seit Monaten schon die Zuteilungsmengen überschritten? Oder war die Kohle schon auf dem Transport nach Tübingen aus den Güterzügen abhanden gekommen? Kohleklau war an der Tagesordnung und der Winter sehr kalt gewesen. Auch auf dem Werksgelände, wo notleidende Koks von den Schlackebergen aufsammeln durften, kam Kohle fort. Das lange Schreiben des Direktors Appel überzeugte die Militärregierung nicht. Sie verurteilte ihn zu 8 Monaten Haft und einer Geldstrafe von 5.000 Reichsmark. Erst 3 Jahre später konnte er auf seinen Posten zurückkehren. Da war das Gaswerk stillgelegt. Ich frage mich, wie sehr hatten NS-Politik und Aufrüstung den Alltag der Stadtwerke geprägt? Wie sehr war man verstrickt in die Nazi-Diktatur? Im Firmenarchiv und in unseren Büchern werde ich fündig. Und so schauen wir doch nochmal zurück in die Jahre vor dem Krieg. Gleich ab 1933 stand alles im Zeichen der Kriegsvorbereitung. Das Innenministerium verlangte, die Bewachung lebenswichtiger Betriebe zu organisieren, für den Fall von Streiks und Unruhen, wie es hieß. Alle Stadtwerke-Mitarbeiter mussten zu Luftschutzhelfern ausgebildet werden und bekamen jeden Samstagnachmittag Unterricht in Theorie und Praxis. Im Gaswerk wurde ein Stinkraum eingerichtet und eine Hindernisbahn für Übungen mit der Gasmaske, außerdem ein Bretterboden, um die Wirkung von Brandbomben zu demonstrieren. Später kamen Katastrophenschutz- und Verdunklungsübungen dazu. Der Werkschutz war stets in Alarmbereitschaft. Helme, Stiefel und Gasmasken warteten einsatzbereit im Spind. 1935 trat eine neue Gemeindeordnung in Kraft. Der NS-Fraktionsvorsitzende Ernst Weinmann wurde erster Bürgermeister und Stellvertreter des Oberbürgermeisters Adolf Scheef. Da die Energiewirtschaft der Aufsicht des Reiches unterstand, war Weinmann nun auch für die Stadtwerke verantwortlich. Der engagierte damalige Werkleiter Otto Hennig wurde auf rein technische Aufgaben begrenzt. Als eigenständiger, kreativer Kopf erregte Hennig Misstrauen. Zwar trat er der NSDAP bei, passte sich auch dem Sprachduktus an, doch da er zuvor bei der linksliberalen Deutschen Demokratischen Partei aktiv gewesen war, wurde er streng beobachtet. Schon im Juli 1934 hatte Weinmann ihn im Gemeinderat scharf angegriffen, sich der Neuordnung des öffentlichen Lebens zu widersetzen. Die Zeitung berichtete darüber und Hennig fügte sich. Immer dreister forderte die Partei Geld, Raumausstattung oder Sachmittel von der Stadt. Und oft wurde das an die Stadtwerke delegiert. Die Wunschliste wurde immer länger. Kostenloser Strom für die Hitlerjugend? Abgelehnt, doch dafür bekam sie gratis Koks geliefert. Wie auch die NS-Frauenschaft, die NSDAP-Kreisleitung und andere Parteiorganisationen. Die Stadtwerke bezahlten für Massenkundgebungen wie den jährlichen Heldengedenktag am 1. Mai, für Volksempfänger und Lautsprecheranlagen, für eine Turnhalle in Lustnau für die zukünftige Kampfjugend, für andere Neubauten wie die Motorsportschule und die NS-Hinderniskampfbahn und leisteten die jährliche Adolf-Hitler-Spende der deutschen Wirtschaft. Für dringende Arbeiten oder Reparaturen an Anlagen und Netzen blieb wenig Geld übrig. Dann kam der Krieg. Für die Stadtwerke war vor allem der Kohlemangel ein Problem. Das Uhlandbad blieb immer wieder zu. Die Schulen gaben Kohleferien. Bald waren die Kohlelieferungen für das Gaswerk so dürftig, dass die Bevölkerung aufgerufen wurde, wo immer möglich Energie zu sparen. Da das wenig brachte, musste zwangsrationiert werden. Ab der Mobilmachung fehlten Arbeitskräfte überall. Die Stadtwerke setzten die Arbeitszeit herauf und sie stellten mehr Frauen als Zählerableserinnen und Kassiererinnen ein. Auch Studenten wurden angeworben. Der neue technische Werkleiter Hermann Appel wurde als Funker einberufen. Rudolf Graf vertrat ihn. Als er, der nunmehr wichtigste Fachmann, dann von der Organisation TOT angefordert wurde, kämpfte die Stadt mit Erfolg darum, Graf in Tübingen zu halten. Ab 1943 wurden Zwangsarbeiter in Tübingen eingesetzt. In den Rüstungsbetrieben, bei der Stadt und Universität etwa 1600 insgesamt. Die Stadtwerke bekamen 24, meist russische, ukrainische oder polnische Fremdarbeiter zugeteilt, die im Gaswerk schuften mussten. Kost und Logis wurde ihnen vom Hungerlohn abgezogen. Vor einiger Zeit bekamen wir eine interessante Anfrage. Der Niederländer Rinus Nüten kam auf den Spuren seines Vaters, eines ehemaligen Zwangsarbeiters, nach Tübingen, um über das Gaswerk zu recherchieren. Antje Zacharias vom Stadtarchiv erzählt in einem Beitrag davon, ich zitiere: Wie viele junge Männer aus besetzten Gebieten musste Baptist Johannes Nüten Zwangsarbeit im Deutschen Reich leisten. Zusammen mit drei anderen Niederländern, alle Jahrgang 1924, trat er am 23. Juni 1943 den Arbeitsdienst im Tübinger Gaswerk an. Einmal kehrte er später nach Tübingen zurück, 1968, vom Schwarzwaldurlaub aus. Dabei entstand ein Foto von Vater und Sohn. Wir stehen neben dem Gebäude, in welchem mein Vater im Krieg untergebracht war, so Nüten. Die Baracke, 1934 errichtet für einen Vortrags- und Schulungsraum, diente während des Krieges als Unterkunft für die ausländischen Arbeiter. Da gab es Stroh und Flöhe, sagte Nüten. Sein Vater sei aber dort nicht eingesperrt gewesen, konnte in seiner Freizeit in die Stadt gehen. Der junge Schlosser hatte allerdings wenig freie Stunden. Die Arbeitszeit betrug 50 bis 70 Stunden die Woche, der Stundenlohn 72, zuletzt 78 Pfennige. An seinem letzten Arbeitstag, am 17. April 1945, arbeitete er nochmals 12 Stunden. Am Nachmittag gab es schwere Luftangriffe, die unter anderem zum Totalausfall der Gasversorgung führten. Am nächsten Tag endete für ihn und seine drei Landsleute, für zwei Belgier, einen Franzosen, drei Russen, drei Ukrainer und eine Ukrainerin, die Zwangsarbeit im Gaswerk. Soweit der Bericht von Antje Zacharias. Für viele der Displaced Persons, vor allem aus Russland und Polen, darunter auch Frauen und Kinder, verzögerten sich die Rücktransporte. 1947 lebten immer noch 900 von ihnen in der Stadt. Fast 60 Jahre dauerte es bis zur Aufarbeitung dieses Unrechts durch die Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft. 2001 beteiligten sich auch die Stadtwerke an dem Entschädigungsfonds für ehemalige Zwangsarbeiter. Für viele kam diese symbolische Geste zu spät. Zum Schluss gehen wir aber noch ins Schwimmbad. In den Dokumenten der Nachkriegszeit, die ich in unserem Archiv finde, kommt immer wieder das Uhlandbad vor, mit seinen Wannen und Duschen damals das Badezimmer der Altstadt. Das warme Wasser fürs Schwimmbecken kam per Fernleitung aus dem Gaswerk. Schon während des Krieges öffnete das Bad nur eingeschränkt. Nach den Bombenschäden an der Fernwärmeleitung war ganz Schluss. Im Mai 1945 beschlagnahmte das französische Militär das Uhlandbad und stellte der Stadt 1000 Reichsmark Strafe in Rechnung, da nicht richtig geheizt werden konnte. Die Kessel im Keller reichten bei weitem nicht, obwohl die Franzosen Kohle beschafften und die Feuerwehr Wasser aus dem Neckar hochpumpte. Ein Jahr später wurden dann wieder Wannen und Brausebäder angeboten, allerdings nicht für Tübingerinnen und Tübinger, sondern nur für Angehörige der Besatzungsmacht. Das Uhlandbad war zuallererst Piscine Militaire, Militärschwimmbad. Und die Schwimmhalle blieb noch zu. Elisabeth Buchhalter, die als Tochter des Bademeisters damals im Uhlandbad wohnte, erinnert sich an die große Aufregung, als ihr Vater an Pfingsten als Prisonnier abgeführt wurde. An Feiertagen war normalerweise nicht geöffnet, aber dass der Pfingstmontag in Frankreich kein Feiertag war, wusste niemand. Abermals musste die Stadt Strafe zahlen. 1947 öffnete das Wannenbad immerhin zweimal pro Woche für die Öffentlichkeit. Für Vereine und Schulen wurden Schwimmzeiten freigegeben, doch das Heizen und die Hygiene machten Probleme. Das warme Wasser aus dem maroden Gaswerk reichte nicht mehr, kam zu kalt im Bad an, die Fernleitung war undicht geworden, neue Kessel nicht lieferbar. Vorübergehend nutzte man einen Dampfkessel im Gaswerk, doch woher Brennstoff nehmen? Viele Briefe an alle möglichen Behörden sind erhalten, die im Interesse der Volksgesundheit dringend um Kokszuteilung bitten. In der Schwimmhalle hätten sie höchstens 15 bis 17 Grad, lese ich in einem Brief des Bademeisters. Nur einmal pro Woche könne er das Becken frisch füllen. Bis dann samstags die Schulkinder kommen dürften, sei es widerwärtig schmutzig. Es gab keine Filteranlage. Desinfektionsmittel waren nicht zu bekommen. Das Gesundheitsamt schritt ein. Und oft standen die Badegäste vor verschlossenen Türen. Mit der Währungsreform und dem Marshallplan ging es dann aufwärts in der jungen Bundesrepublik. Die Zwangswirtschaft war vorbei. Bei den Stadtwerken stieg die Mitarbeiterzahl schnell auf 115 an. Das Uhlandbad bekam 1949 einen neuen Heizkessel und die Erlaubnis, Koks aus dem stillgelegten Gaswerk zu verfeuern. Ein Heizer zog mit Familie in eine der Dienstwohnungen ein. Wannen- und Brausebäder sowie das Dampfbad öffneten wieder für alle. Nachdem eine Umwälz- und Filteranlage eingebaut war, auch die Schwimmhalle. Allerdings blieb sie an drei Wochentagen exklusiv für die französischen Truppen reserviert. Erst 1956 endete die Beschlagnahme. Die Franzosen blieben bis 1991 in Tübingen als Bündnispartner. Aus meinem Stadtwerkebüro auf dem Gelände des alten Gaswerks kann ich hinüberschauen zu den ehemaligen Kasernen im französischen Viertel, das zum Vorzeigequartier geworden ist, und zu den Siedlungen, die Anfang der 50er Jahre für Spätheimkehrer und Kriegsflüchtlinge entstanden waren. Rund 7000 Heimatvertriebene nahm Tübingen damals auf. Straßennamen rings um die Stadtwerke, Marienburger, Königsberger, Breslauer Straße, erinnern an die ehemaligen deutschen Ostgebiete. So fern und doch so nah ist die Geschichte.
Das war Stadt, Werk, Fluss, der Podcast der Stadtwerke Tübingen. Vielen Dank fürs Zuhören.